Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Hier ist die Glanzparade. Wir sind im Studio. Die Stimmung hat bereits ihren Siedepunkt nicht nur erreicht, sondern sogar überschritten. Ihre Lieblingssendung beim Powersender Sky. Thomas Wagner ist da. Kurz bevor es ins Kleinwalsertal geht, sitzt aufgepackt im Koffern.
Genau. Ich zitiere einen großen deutschen Bitte? Kommentator. Ja. Batsch, ist wieder Montag.
So schön.
Schön, ne?
Ja, ist wirklich schön. Guten Tag. Ist auch schön, wenn du es sagst.
Ja.
Und Samstag sind wir zusammen auf der Bühne.
Boah, freue ich mich echt drauf.
Das wird...
Die beiden Freunde aus der WG.
Aber das wird gut. Das wird gut. Wir verlosen gleich noch die letzten beiden Tickets kurz vor der Werbung. Timo Schmidtchen kann heute nicht, ist nicht da. Internationale Fortbildung.
Ist absent.
Für die.
Jetzt muss man sich mal vorstellen: Die Engländer wollen unser Format und fährt zur Fortbildung dahin. Das ist dann die Globerate.
Und dann haben wir im Studio geguckt, wer ist in der Nähe. Und wir haben unsere Tonchefin gefunden, die sich dankenswerterweise an Timos Platz gesetzt hat. Dani vom Ton.
Hallo.
Wird heute die Aufgaben übernehmen.
Und dann darf ich das auch mal sagen.
Bitte.
Also das ist optisch jetzt ein Upgrade. Das kann man schon auch mal sagen.
Ja.
Ich will Timo nicht zu nahe treten. Dani, ich freue mich, dass du da bist.
Wobei Timo natürlich auch über ein spektakulär gutes Hautbild verfügt und da immer wieder die Blicke auf sich zieht.
Also ich finde, von uns drei... Es ist wirklich so, dass Timo Gold hat.
Timo hat grundsätzlich Gold. Genau. Aber wir brauchen natürlich jemanden, der den Chat beobachtet und im richtigen Moment den Hot-Button drückt.
Ganz genau.
Um wer die zwei Tickets bekommt. Aber es dauert noch einen Moment, kurz vor der Werbung.
Dani, du hast das im Griff, ne?
Ja. Ich habe das voll im Griff.
Ja. Ich finde, sie ist so cool. Sie ist eben einfach eingesprungen.
Er hat gesagt, der kann nicht. Wer setzt sich denn hier hin? Da fragst du mal schnell in die Runde. Ja. So, Dani, mache ich.
Top. Keine Nervosität, Dani. Top. Danke schön, dass du uns hilfst.
Top.
Für euch
immer. Top Spiel.
Ja.
Am Wochenende in Hamburg. Es war sehr schön. Es war ein Topspiel für einen zweiten Blick, muss man sagen. FC St. Pauli gegen den FSV Mainz 05, da muss man drauf kommen. Aber es ist natürlich eine Auswahl, die die Bundesliga repräsentiert. Und das Millern-Tor ist ein Erlebnis. Jedes Mal aufs Neue. Es macht immer wieder Spaß. Ich saß oben am Kommentatorenplatz, kommt ein Spieler von der 6. Herrenmannschaft von St. Pauli vorbei, drückt mir einen Aufkleber in die Hand und sagt, wäre super, wenn du uns erwähnen könntest in deinem Kommentar. Sag ich, weißt du was, ich habe jetzt gleich Stand-up, ich mache das jetzt sofort. Und 30 Sekunden später waren wir auf Sendung und ich habe den Aufkleber der 6. Herren von St. Pauli.
Was spielen die für eine Klasse?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Also soweit, da ging es dann tatsächlich, habe ich schon den Countdown bekommen. Da konnte ich nicht weiterfragen. Aber das zeigt eben auch die Besonderheit des Millern-Tors. Was hast du für ein Verhältnis zum Millern-Tor? Ambivalent?
Nee, also ich meine, dass ich großer HSV-Fan bin, das ist ja kein Geheimnis.
Ja.
Dann ist man jetzt nicht per se St. Pauli-Fan. Ich war aber früher tatsächlich, fand's Millern-Tor hatte so ein eigenes Faszinosum.
Ja.
Wobei mir das alte Millern-Tor, muss ich sagen, das hat mir noch besser gefallen. Ich finde, das Neue ist natürlich eng und oben diese Logen zum Beispiel finde ich teilweise top eingerichtet.
Ja.
Aber es ist schon auch, obwohl sie es ja nicht gerne hören, es ist auch da ein bisschen kommerzieller alles geworden.
Ja.
Früher, als sich die Spieler in den alten Kabinen da unten umgezogen haben, das Vereinsheim durch und sowas. Ne?
Es war auch, also das letzte Mal, dass ich da war und ich war in den letzten Jahren ein paar Mal da, auch zum DFB-Pokal, hast du ja immer, also wir haben ja unseren Lilium Parmesanum, über jeden Zweifel erhaben.
Ja.
Das ist echte und wahre Frucht.
Ja.
Lilium Parmesanum wird uns auch nach Köln begleiten zur Show, ist ja klar. In Hamburg-St. Pauli geht es mehr so um Kräuterbäumchen.
Ja.
Und da musst du sagen, wenn du da die erste Hälfte unbeschadet überstehst, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Also wenn du noch keine rosa Elefanten fliegen siehst, hast du gewonnen. Das war, fand ich jetzt bei diesem Spiel gar nicht so intensiv. Also wohl ab und zu mal ein süßes Kränzchen, aber grundsätzlich waren das neutrale und durchaus stadiontypische Gerüche, die da.
Ich finde zum Beispiel, ich war 2-3 Mal jetzt da, auch gerade beim Derby, was ich letztes Jahr moderiert habe. Und ich finde, es war früher irgendwie wilder. Es war so irgendwie so ein bisschen ungezwungener. Auch so auf den Tribünen ist es ein bisschen mehr durchchoreografiert.
Ja.
Wie es natürlich an anderen Standorten schon viel länger und viel früher so gewesen ist.
Ja.
Du siehst auch immer noch Dinge von diesem ursprünglichen, aber auch das, da hast du recht. Die Gerüche nähern sich eher den anderen Bundesligisten an.
Ja. Muss man sagen. Und
das war ja früher wirklich Wahnsinn. Warst du mal in dem Vereinsheim? Die sind ja zum Umziehen in der Halbzeit in dieses alte Vereinsheim. Da haben unten die Duschen, die waren verrostet. Das war Wahnsinn. Und du musstest durch angetrunkene Fans, auch der Weltpokalsieger dann zum Beispiel. Ja. Also das war schon was ganz Besonderes. Also
auch die Kommentatorenposition war ja da ganz besonders. Das war so ein Holzverschlag oben auf dem Dach.
Genau.
Also das war nicht hundertprozentig dicht. Das heißt, es zog. Es regnete rein, wenn es draußen regnete. In Hamburg regnet es ja schon mal. Oder es schneite. Also ich habe wirklich viel erlebt am Millerntor. Insofern war der Besuch vergleichsweise unspektakulär und hat großen Spaß gemacht. Und das Spiel war jetzt auch nicht unansehnlich. Auch wenn relativ früh klar wurde, in welche Richtung es geht. Andreas Bornemann hatte über St. Pauli gesagt, wir sind Aufsteiger und wollen Bundesligist werden. Also du verstehst die Zwischentöne, den Subtext.
Ja, ich verstehe.
Es ist also,
meine Augen glänzen.
Ich merke es. Ich gucke nicht in tote Augen.
Ja, genau.
Also, sondern in verständnisvolle Augen.
Ja, genau. Sagen,
toll, also das ist ja fast ein philosophischer Ansatz.
Ja, sehr gut.
Und das hat sich in dem Spiel, fand ich, auch gezeigt. Hast du es gesehen, zufällig?
Ich habe nebenbei ein bisschen geguckt und die Zusammenfassung gesehen. Also ich muss schon sagen, ich habe nach dem Unentschieden gegen Leipzig gedacht und jetzt nach dem Auswärtssieg in Freiburg, sie sind schon angekommen.
Ja.
Ich fand es jetzt eher wieder ein bisschen einen Rückschritt, weil Mainz das relativ ja auch nicht so besonders gut in die Saison reingekommen sind, weil die das dann einfach doch ein bisschen abgezockt gespielt haben.
Das Problem dieses Spiels waren einfach zwei kapitale Schnitzer.
Ja. Aber gerade von Smith, der hat, glaube ich, im ganzen letzten Jahr keinen einzigen Fehler gemacht.
Smith, Vorsicht. Ja, Vorsicht.
Smith?
Smith.
Ja, Smith. Ja, ich sage immer Smith.
Ich auch.
Ja.
Dann hat man mir in der Pause gesagt, Vorsicht mit Smith.
Ja.
Also es gibt eine anglophile Linie, was aber noch nicht bedeutet, dass er Smith ausgesprochen hat.
Ganz genau, weil er ist ja auch aus Schweden dann eben über die nordische Anglo-Linie.
Richtig. Das Lieblingstool von Frank Buschmann ist ja das Commentary Live System, wo die Spieler sich selbst aussprechen.
Ja.
Und da hat der Kollege Benny Götsch, der den Hut auf hatte am vergangenen Wochenende bei dieser Sendung, hat nochmal nachgehört, wie er sich selbst ausspricht und er spricht sich tatsächlich Smith aus.
Okay, dann sagen wir jetzt Smith.
So, und da, ich bin dann auch in zweiter Hälfte, bin ich dann
offensiv damit.
Mit einer kurzen Erklärung bin ich dann auf Smith oder Smith, Hauptsache Smith. Eric.
Genau.
Aber er sagt wirklich Eric Smith.
Aber er hat einen Fehler gemacht, den man so von ihm nicht kannte.
Genau. Ja. Und Vasil hat ja eigentlich auch gut gehalten.
Ja, wobei das ist schon, also bei dem sage ich ganz ehrlich, den beobachte ich ja auch schon ein bisschen, das ist für mich eigentlich immer zwischen Kreis und Weltklasse.
Aber in Freiburg zum Beispiel hat er toll gehalten.
Ja, sag ich ja.
Also das war eine Weltklasse.
Weltklasse ist nein, aber du weißt schon, was ich meine.
Gute Leistung,
die Ausschläge
Elfer,
sind
Elfer,
sehr
Elfer gehalten,
groß.
Und Mainz sticht mit den ersten beiden Chancen. Und das hat natürlich dem Gesamtverlauf war dem Gesamtverlauf für die Mainzer zuträglich. Und dadurch gab es noch mal eine Phase kurz vor der Pause, wo St. Pauli hätte rankommen können mit 3-4 Möglichkeiten. Nach der Pause haben es die Mainzer souverän runtergespielt. Mann des Spiels, für mich, Fuß der Woche.
Der Fuß der Woche.
Jonathan, Johnny Burkhardt, Doppeltorschütze, steht jetzt bei 5 Saisontoren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Zweiter Doppelpack in dieser Saison. Wir haben ihn am Samstagabend schon in Richtung Nationalmannschaft geredet, weil er ja da mal herkam, bevor seine
war schon mal nominiert,
unendliche Leidenszeit begann. Also der hatte, da war glaube ich schon, der hatte alles kaputt und gerissen, was man für diese Sportart in irgendeiner Form besser braucht. So, und er kommt super in die Saison, ist so fit wie vielleicht noch nie. Bist du bei mir?
Ich bin bei dir.
Ich brauche dich.
Ja, klar, ich brauche dich, aber ich sehe gerade.
Gibt es Probleme mit dem Laptop?
Nee, nee, alles klar. Ich war gerade bei der Säule.
Ja, okay.
Alles gut.
Ja, ja, also es gibt... Lass uns beim Thema bleiben. Er kratzt sich. Der Herr kratzt sich.
Ja.
Genau, und er ist jetzt so fit wie noch nie, war dann Mann des Spiels, war unten am Tisch auch, am Topspieltisch. Und Lothar Matthäus hat ihm Stu angeboten.
Ja, sehr sympathisch.
Und ich schreibe am nächsten Morgen für Sky eine Kolumne, dass ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass Julian Nagelsmann sehr genau seine Entwicklung beobachtet und dass ich glaube, dass er in einer der nächsten DFB-Maßnahmen für die A-Nationalmannschaft dabei ist. 2 Stunden später.
Batsch!
Havertz verletzt, Burkhardt nominiert. Es freut mich unendlich für diesen
Moment. Wenn ich das nur sagen darf, ich glaube,
ja,
dass Julian Nagelsmann unsere Sendung schaut. Kleindienst hast du nominiert.
Ja, stimmt.
Relativ früh in dieser Saison. Burkhardt hast du nominiert. Ja, also spricht für dich.
Naja,
aber man muss ehrlich sagen, du hast vollkommen richtig gesagt. Ja. Ist ein total bodenständiger, netter Junge, der auch diese Mainzer Jugendarbeit krönt. Ja. Die machen ja einen sehr, sehr guten Job seit Jahren.
Ja.
Und der hat echt viel, das muss man wirklich sagen. Und wäre er nicht so lange verletzt gewesen, dann wäre er wahrscheinlich früher schon mal dabei gewesen.
Ja, glaube ich auch. Maßnahme. Glaube ich auch. Also er galt als eines der größten Talente im deutschen Fußball. Ne? Und dann begann eine beispiellose Leidenszeit. Ja. Die jetzt überwunden ist, hoffentlich bleibt er gesund, hoffentlich bleibt er fit und dann wird er seinen Weg gehen. Das eigentliche Topspiel fand allerdings am Sonntag dann statt.
Also Überleitung würde ich sagen 3,0 Kickernote.
Okay. Kickernote 3,0.
War okay, ja, okay. Dani, was
sagst du? Sich im Rahmen deiner, Note, das Dani? Bewegt sich im Rahmen deiner Unterwäsche.
Ah, okay. Ja. War schon mal besser.
Nee, für die Unterwäsche war bessere Note. 2.
Ne, ich glaube, ausreichend.
Nee, war eine gute Marke.
Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern. Es war das dritte Spiel der Bayern, dass sie vermeintlich dominiert haben. Nein, sie haben es offensichtlich dominiert und dass sie nicht gewonnen haben innerhalb von einer Woche. Ihr Zeuge.
Wir haben ja vorher schon gesagt, sie schießen alles zu Klump, wie du immer so gerne sagst. Und sie haben jetzt 3-mal hintereinander gespielt, wo du sagen würdest, am Ende, wenn sie das Spiel gewonnen hätte, hätte man drunter geschrieben. Feldüberlegene Bayern nutzten ihre Chancen und kamen verdient zu 3 Punkten.
Ja.
Wir haben aber schon analysiert, dass Leverkusen mit einem defensiven Plan gut dagegen gehalten hat und die Bayern jetzt auch nicht die Vielzahl von 100%igen Torchancen hatten. Bei Aston Villa in Birmingham war es eher so, dass es schon ein bisschen auch teilweise in Richtung brotlose Kunst ging und Villa zugeschlagen hat. Und jetzt muss man sagen, für ein Auswärtsspiel absurd viel Ballbesitz. Ich glaube 74% am Ende. Aber die Pfeile der Eintracht haben zugestoßen. Und das muss man dann am Ende, glaube ich, drunter schreiben. Die ersten Bewährungsproben sind jetzt überhaupt nicht schlecht ausgefallen. Thomas Müller hat ja auch gesagt, in so einer Krise bin ich gerne drin.
Ja.
Aber es ist natürlich nicht der Anspruch der Bayern, 3 Spiele in der Woche zu machen und keins davon zu gewinnen.
Ja, ja.
Und du hast auch die Risiken des Kompaniesystems gesehen.
Das hast du und du hast sie vor allen Dingen gesehen, wenn die Qualität des Gegners entsprechend war. Und die war in Leverkusen sehr hoch, vergangene Woche. Die war bei Aston Villa sehr hoch und die war bei Eintracht Frankfurt sehr hoch. Und da war keine Mannschaft, die in irgendeiner Form gekuscht hat. Die haben alle ihr System angepasst, weil die alle wussten, wir können jetzt nicht nach vorne spielen. Und dass das dann Harakiri-mäßig ausartet, weil ansonsten gibt es den Frack voll. Sondern wir müssen es kontrolliert machen, haben aber dann Mittel, die stechen.
Ganz genau. Also Emery, muss man ja sagen, hat die Bayern jetzt das dritte Mal geschlagen. Ja. Paris mit Villarreal und mit Aston Villa.
Dechiffriert, klassisch.
Dechiffriert, muss man echt sagen, Top-Trainer. Mhm. Und bei der Eintracht ist es natürlich dann so gewesen, wenn du... Also die spielen ja eigentlich für eine Spitzenmannschaft ein Wahnsinnssystem. Also Bayern presst Mann gegen Mann über den ganzen Platz. Deshalb sieht das ja teilweise auch so aus, dass der Gegner gar nicht mehr weiß, wo er hinspielen soll. Aber es ist natürlich so viel Wiese da zwischen den letzten Abwehrspielern und dem Torwart.
Ja.
Und Kim ist ja wirklich eigentlich ein schneller Stürmer. Aber du hast gesehen, da reicht dann teilweise ein Steilpass oder einer in die Schnittstelle. Und das Ding ist durch. Ne? Mamouche finde ich übrigens eiskalt auch beim Abschluss.
Ja, ja,
hast du das dritte Tor gesehen?
Ja,
das ist ja bewusst so geschossen, dass es über den Arm drüber geht.
Ja.
Beim zweiten Tor aufs Kurze. Also das ist natürlich überhaupt gar kein Torwartfehler, aber ich glaube, Neuer kann den vielleicht an einem guten Tag.
Und Mamouche, Etikette haben wir auch im Rahmen dieser Sendung schon erwähnt, dass das zwei absolute Vollgranaten sind, die da vorne umlaufen haben.
Ja, die halt auch wahnsinns Tempo haben. Ne?
Das muss man ja auch sagen. Unfassbares Tempo und im Englischen sagt man Clinical Finisher.
Richtig. Gerade Mamouche, Wahnsinn.
Ja. Das kann auch mit der Eintracht weit gehen. Ne? Du warst in Istanbul.
Ich war in Istanbul,
ja. Dabei. Auch das war ja eine imposante Leistung.
Vor allem von der imposanten Kulisse. Ja. Ein Spiel, wo auch Kauas Şanç, der Torwart, eine Wahnsinnsleistung geboten hat, nachdem er die Woche vorher noch gepatzt hat.
Ja.
Das war wirklich, die haben auch eine Band mit Immobile vorne, mit Rasica. Ja. Also da, die können schon kicken, Beşiktaş. Ne? Ja. Und da haben sie bestanden. Dann kommst du am Freitag spät zurück. Also ich habe gesagt, die Eintracht ist der erste Anwärter für Top 4, wenn einer schwächelt. Dortmund kommt, wenn er noch drüber aufschwächelt. Ich weiß nicht, warum die da oben rausfallen sollten. Das ist eine ganz andere Eintracht als im letzten Jahr.
Ja, die Frage ist halt wirklich, ob sie es konstant oder über wie viel Spieltage sie es abrufen können,
ja,
auf dem Level. Das ist halt...
Auf jeden Fall, hast du recht.
Haben wir Meinungen im Netz dazu?
Wir haben Meinungen.
Ja, wollen wir es einmal... Guck mal, jetzt ist es so klein... Kannst du was lesen?
Company ist Weihnachten weg und Tuchel kommt zurück. Ja,
sehr gut.
Welches hättest du denn gerne?
Nee, alles. Ich kann alles jetzt, cool. Jetzt ist gut. Wir haben ja so viele junge Stürmer derzeit. Ah, das geht nochmal, da geht es nochmal um Burka.
Ja, Mamouche war übrigens schon sehr stark bei St. Pauli in der zweiten Liga, vor der Laie nach Wolfsburg.
Ja. Die Bayern ihre Chancen gegen Aston Villa und Frankfurt genutzt. Gäbe es jetzt keine Diskussion. Das stimmt, hundertprozentig.
Ja.
Das stimmt natürlich, wirklich. Das hat, die Kerbe hat auch Max Eberl verargumentiert.
Ja.
Also das Einzige, was ihn ankotzt, ist das Ergebnis,
ja,
glaube ich. Also es ist jetzt nicht das hundertprozentige Zitat, aber in die Richtung geht's. Das kann ich schon auch verstehen. Und das muss man dann vielleicht auch den Bayern zugutehalten in dem Moment, dass es halt mal eine Woche gibt, wo du dreimal besser warst und trotzdem das Spiel nicht gewinnst. Aber es ist halt nicht Bayern-typisch. Jetzt ist die Frage, was ist denn Bayern-typisch? Nach der Vorsaison. Vielleicht hätten sie in der Vorsaison alle drei verloren.
Ja.
Wer weiß es. Also das ist jetzt wirklich hypothetisch.
Aber ich finde es immer interessant. Wir machen hier eine wöchentliche Sendung und wir können ja nur das analysieren, was in der vergangenen Woche passiert ist oder was wir bisher gesehen haben.
Wir können schon in groben Gesamtkontext.
Natürlich, klar. Ja. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, dass es nicht Bayern-like ist, dass du drei Spiele, die du so überlegen führst, nicht gewinnst, dann heißt das ja nicht, dass wir jetzt irgendwie sagen, Kompanie ist schlecht oder die Bayern sind schlecht. Sondern
das wird ja auch
ein Zitat mal aus dem Zusammenhang gerissen und dann sagt einer, was habt ihr da erzählt oder sowas.
Ja.
Also, die Bayern hätten alle drei Spiele gewinnen können, das ist richtig. Trotzdem, beim Anspruch, den der Rekordmeister hat, ist das natürlich in einem Spiel mal möglich. Bei zwei sagst du, das hat sich gerade wiederholt. Und es ist ganz sicherlich nicht der Bayern-Anspruch und es ist auch ganz sicherlich nicht Bayern-like, dass dir das dreimal in einer Woche passiert. Und vielleicht musst du dann trotzdem mal darüber nachdenken, und das wird Kompanie, weil er ein intelligenter Junge ist, da wirst du sicherlich irgendwann dann nochmal sagen, vielleicht lassen wir im letzten Moment die Konzentration vermissen. Vielleicht ist es doch ein bisschen zu riskant, dass wir uns dann hinten auf zwei Sprinter verlassen, wenn wir so schnelle Spieler haben. Obwohl Kim und Upamecano ja beide eine deutlich stabilere Saison spielen, als das noch im letzten Jahr.
Finde ich auch.
Ja, genau. Ja. Und haben auch beide ein Tor erzielt. Aber dieses System hat Risiken. Und du wirst im Laufe der Saison, die für Bayern ja immer entscheidet, ob es eine gute oder eine schlechte Saison war, ab Viertelfinale Champions League,
ab März, April,
wirst du auf Gegner treffen. Die haben auf jeden Fall die Qualität von Aston Villa und von Eintracht Frankfurt.
Ja.
Und im Halbfinale haben sie dann auch die vielleicht von Bayer Leverkusen. Obwohl die im Moment eigene Probleme haben. Mhm. Aber das ist klar. Und wenn dir dann sowas passiert, dann kann es schnell raus sein mit der Champions League. Und dann führst du sicherlich eine andere Diskussion.
Mhm. Ja. Das ist so. Also das wird spannend, wie das mit den Bayern...
Ist es für dich, das würde mich mal interessieren, weil du ja so Spiele dann auch liest. Ja. Der letzte, wo ich drauf geachtet habe, der mit so einem System Mann auf Mann gekommen ist, war letztes Jahr in einem ganz anderen Segment, aber das war Thomas Reis mit Schalke, auch Topfavorit letztes Jahr in der zweiten Liga.
Ja.
Und da hat sich dann rausgestellt, dass das, was in Bochum funktioniert hat und in Schalke im Abstiegskampf der ersten Liga, dass das dann schwieriger war umzusetzen, wenn du ein Spiel dominieren musst.
Ja, aber
die Bayern haben es ja jetzt hinbekommen in den ersten Spielen, dass sie gleichzeitig wunderbaren Fußball gespielt haben und trotzdem den Gegner erdrückt haben. Aber ist das, wenn du ein Spiel machen musst, und das mussten sie ja in Frankfurt gestern auch, ist es nicht vielleicht gefühlt ein bisschen zu viel Risiko?
Naja, also die Ergebnisse geben der These recht.
Ja?
Also geben deiner These recht. Das ist eigentlich ist es zu viel Risiko.
Ja.
Andererseits müsste aber die Qualität ausreichen, um mit dieser Spielform ins Ziel zu kommen. Nur, du hast natürlich auf der anderen Seite hast du auch Qualität. Und die Bayern sind ja nicht in der Situation, dass sie irgendeinen Gegner überraschen können mit irgendwas.
Hm.
Also es ist klar, wer spielt. Da ist dann mal die Frage, spielt Gnabry oder spielt Sané oder spielt Ulisse oder so. Oder kann Musiala oder kann er nicht? Spielt dann Müller? Keine Ahnung. Aber du triffst ja auf einen Gegner jedes Mal, der zum Äußersten bereit ist. Der weiß, wir werden hier heute 3 bis 5 Chancen haben. Die haben wir. Und die haben wir ja schon gegen andere Bayern-Generationen gehabt. Wenn wir die nutzen, also sagen wir, wenn wir die 3 nutzen, haben wir eine gute Chance, gegen die Bayern zu punkten. Mhm. Wenn mal alles passt, können wir, so wie Frankfurt in der vergangenen Saison oder auch schon vor ein paar Jahren, auch 5-1 mal gegen die gewinnen. Aber die treffen ja immer auf eine Mannschaft, deren Sinne maximal geschärft ist. Und deshalb glaube ich, dass ein Spiel mit einem gewissen Sicherheitsnetz etwas mehr Sinn macht. Jetzt kommst du aber aus einem Jahr, wo du keinen Titel geholt hast, ne? Und du kommst aus einem Jahr, wo dir auch vorgeworfen wurde, dass es spielerisch malat ist. Also du musst die Leute erstmal wieder für dich gewinnen. Wie gewinnst du die? Mit spektakulärem Fußball. Dann schießt du an den ersten 4, 5 Spieltagen alles zu Klump und siehst dich bestätigt in dem System. Und dann kommen so die ersten qualitativ hochwertigen Gegner und du spielst 2-mal unentschieden und verlierst 1. Auch natürlich gewissen Launen des Fußballgottes geschuldet, aber in der Häufigkeit ist da schon ein Trend und eine Tendenz zu erkennen. Deshalb bin ich mir relativ sicher, dass dieses System jetzt in diesen 14 Tagen Pause mal überdacht wird.
Und
danach ist Stuttgart.
Ja.
Das ist ja eine ähnliche Lage. Stuttgart auch wenn sie jetzt in der Tabelle, ich glaube 9. sind sie, aber trotzdem ist es okay für Stuttgart, weil also da war jetzt die erste Angst, war nicht unten reinzurutschen. Sie treffen immer wieder spät. Also es ist einfach eine sehr gute Mannschaft. Die kommen nicht hierhin, um die Sterne vom Himmel zu spielen, sondern die werden so auftreten wie Frankfurt und können das auch, weil sie auch das Offensivpotenzial haben und werden so auftreten wie Bayer Leverkusen. Warum lachst du jetzt?
Weil Dani sich gerade die Haare gemacht hat und hat mir angezeigt, dass du gerade 3:40 über die Bayern analysiert hast.
So richtig. Du hast mir eine Frage
gestellt. Ja, klar, aber das, ja. Also sie ist sehr ausführlich beantwortet.
Ja. Das ist auch super.
Ja, genau.
Wir haben auch Diskussionen ohne Ende.
Haben wir, Dani?
Haben wir.
Komm, wir schmeißen sie einmal rein.
Darf ich noch, bevor die Diskussion
ist,
Dani, noch eins sagen? Ich glaube, jetzt ist die Frage dann tatsächlich, ich habe sie ja 2-mal aufgeworfen, Palinha. Wäre das ein Mann, der auf dem Platz zum als Beispiel. Sechser, weil Pavlovic und Kimmich denken ja auch offensiv,
genau.
Der einfach mal sagen würde, wir müssen hier Räume schließen, dass eben auf die Pfeile die Pässe gar nicht kommen.
Genau.
Das wird für mich die Frage sein.
Vielleicht ist das jetzt, was jetzt passiert ist in der Woche, eine schlüssige Argumentationskette für Palinha.
Ja.
Was
sagt ihr dazu, dass Palinha noch keine Chance bekommt?
Wir werden es sehen gegen Stuttgart.
Ja, ja.
Was sagen wir? Tor von Kevin Vogt.
Die Bayern sind hinten einfach zu anfällig. Ich würde Kimmich Rechtsverteidiger spielen lassen und Palinha in die Mitte.
BVB hat verloren in Union. Auch das wird noch Thema sein. Nach der Pause. Leverkusen.
Dieses Jahr zu arrogant, das sage ich als Fan der Werkself. Okay.
Ja, ist das ein Punkt? Was sagt man immer?
Die Galligkeit fehlt.
Ja, ihnen, oder?
Arroganz würde ich nicht sagen, ja, ist zu viel, aber ne? Wir haben drüber gesprochen, wenn du so einen großen Erfolg hast, das macht ja was mit dir. Und ich glaube, dass im Moment 5% fehlen. Die fehlen nicht gegen die Bayern. Die fehlen auch nicht in der Champions League, das finden sie natürlich geil. Feyenoord 4-0 zerlegt, Milan geschlagen.
Aber die fehlen
aber gegen Holstein-Kiel.
Die fehlen dir gegen Holstein-Kiel, wenn du 2-0 führst.
Ganz genau. Und das muss man auch ganz klar sagen, wir haben ja Leverkusen so gelobt, das darf dir nicht passieren. Du darfst zu Hause gegen einen Aufsteiger, wenn du 2-0 führst, dann schießt du irgendwann ein drittes, dann kannst du in den Verwaltungsmodus gehen, aber das darf dir nicht passieren.
Der Holstein-Kiel kommt mir bei der ganzen Diskussion ein bisschen zu kurz.
Ja,
aber ich weiß, was du meinst.
Also die Moral von Holstein-Kiel, Wahnsinn, aber das darf dir doch trotzdem als deutscher Meister nicht passieren.
Ist ja klar. Ja, also da sind die auch von ausgegangen.
Ja, klar.
Die führen 2-0 und sagen, okay, wie zweistellig hätten wir es denn gerne?
Und wenn du das Spiel nämlich gewinnst, dann bist du einen Punkt hinter den Bayern, dann ist wieder alles in Ordnung.
Ja. Und jetzt ist RB Leipzig punktgleich mit den Bayern.
Ja. Obwohl die ja gegen...
Wo in Leipzig wird ja auch, also zumindest lese ich da hin und wieder drüber, eine absurde Diskussion geführt um Marco Rose.
Ich glaube gar nicht...
Die ich so gar nicht verstehen kann.
Ich glaube gar nicht, dass sie absurd ist, weil wenn du genau das Interview von Oliver Minzlaff gelesen hast... Ja. Dann weißt du, dass der sehr ungeduldig ist. Er hat gesagt, die Bayern haben was liegen lassen und wir waren die letzten Jahre nicht da.
Ja.
So, und Marco Rose hat den Pokal gewonnen und Marco Rose hat sie oben ganz klar als Top-3-Team stabilisiert. Ja. Aber ich glaube, dieser Punkteabstand zu Leverkusen und den Bayern, vor allem, dass Leverkusen dann letztes Jahr Meister geworden ist, das stinkt dem schon. Ja. Deshalb gibt es, glaube ich, jetzt keine Diskussionen, die wir jetzt führen sollten, oder es gibt auch keine unter den Fans. Aber diese permanente Ungeduld von RB im Hintergrund, die ist schon da.
Also, dass sie natürlich nach maximalem Erfolg streben, mhm. Ist ja so. Also steht da außer Frage. Die sind ja nicht angetreten, um Zweiter oder Dritter zu werden.
Genau.
Jetzt sind sie ein paar Mal Zweiter, Dritter und Vierter geworden. Jetzt wollen sie mal um den ganzen Keks spielen. Mhm. Aber in dem ganzen Konstrukt darfst du nicht, also in dem ganzen Bundesliga-Konstrukt darfst du eins nicht vergessen. Es gibt Unwägbarkeiten, die du auch als Verein, finde ich, erstmal lernen musst. Und jetzt hat RB Leipzig einen Trainer gefunden, der aus Leipzig kommt. Also was Besseres, also ein absoluten Topmann, der aus Leipzig kommt. Also deshalb empfinde ich, wenn es die denn gibt oder wer auch immer sie führt, finde ich die Diskussion um Marco Rose absolut absurd.
Ich glaube, dass wenn du zwei Niederlagen in der Champions League, also ich empfinde es gar nicht, dass es eine Diskussion gibt, muss ich dir ehrlich sagen. Ich glaube nur, dass man schon darauf guckt und wenn du jetzt vielleicht nochmal Vierter oder Fünfter werden würdest und dich bei der Champions League relativ schnell verabschiedest, dass dann eine gewisse Unzufriedenheit rauskommen könnte. Mhm. Und deshalb glaube ich, ist er selber auch gefordert. In Dortmund war es für ihn eine schwierige Gemengenlage. In Gladbach, der Abschied war nicht besonders... wie soll man sagen, nicht freundlich und auch irgendwo nicht ganz sauber. Ich glaube, dass daher auch dieses Image so ein kleines bisschen von ihm gelitten hat, weil er also aus Salzburg kam und in Gladbach, die erste Saison, war ja Marco Rose ganz, ganz oben. Ja, ne?
So, und in Champions League, ne?
Genau, und in Leipzig hat er dann ganz spektakulär angefangen, auch mit dem Pokalsieg. Also ich empfinde nicht, dass es eine öffentliche Diskussion gibt, aber ich empfinde schon, dass da was Silbernes bald wieder in den Schrank soll. Beziehungsweise, dass man deutlich näher an die Spitze ranrückt.
Ja, nein, also die wollen ja um die Töpfe spielen. Ganz das ist genau. Ja klar. Im Moment sieht es ja so aus. Also genau. Sie sind nach 6 Spieltagen punktgleich mit einem Tabellenführer. In der Champions League haben sie Atletico Madrid und Juventus Turin, was ja auch jeweils aberwitzige Spiele waren, weil Juve kann ja in jede Richtung gehen. Da ist die Erinnerung noch warm, da habe ich eine längere Zusammenfassung gesehen von. Also das kann Leipzig auch gewinnen. Das war dann ein bisschen viel wilde Sau. Und
absolut richtig, aber es ist nicht der Anspruch von Leipzig, nach diesen beiden Spielen mit 0 Punkten dazustehen.
Das stimmt. Und trotzdem kann es dir passieren gegen diese zwei Gegner.
Da können noch andere verlieren, ist ja klar. Ja. Haben wir was zu Leipzig noch, Dani?
Oder? Wir haben was über Bochum.
Bochum haben wir ja auch noch.
Leipzig, ja, wird dieses Jahr kaputt gehen, schreibt der Thomas.
So, wo haben wir es denn hier? Wolf gibt einen Kuss, steht da. Leipzig wird dieses Jahr kommen. Nein. Der Brause-Club kann ja wieder den Pokal holen. Das reicht als Titel. Okay, das ist sicherlich kein Leipzig-Fan. Kevin Schade nachnominiert für Robin Koch. Das war auch eben, ja.
Was Leverkusen gegen Bayern gespielt hat, war peinlich.
No, das finde ich nicht.
Finde ich auch nicht. Ja. Leverkusen fehlt die Konkurrenzsituation wie letztes Jahr.
Da stimmt noch was zu den Bayern. Letztes Jahr waren De Ligt und Dyer ihnen Verteidiger, jetzt Upa und Kim. Sagt auch viel über die Spielweise aus. Bayern wird schon kommen. Kompany ist ein super Trainer. Ja. Palinja wird noch gebraucht werden. Du brauchst einen breiten Kader.
Dortmund wird nach der Pause noch Thema. Nochmal kurz der Hinweis, jetzt, bevor wir in eine fixe Werbung gehen.
Und
wir sind am Samstag in der Street Soccer Base.
Von Lukas Podolski. In
Köln-Mühlheim. Köln. Glanzparade live. Thomas Wagner und ich.
Dani überlegt noch.
Es steht noch hart im Wind, ob sie kommt oder ob sie nicht kommt. Aber es ist jetzt auch nicht komplett ausgeschlossen. Wir haben die letzten 2 Karten, also die unserem Kontingent zur Verfügung stehen. Ich weiß nicht, wo es noch Kontingente gibt. Wer sich dafür interessiert, wer in Köln wohnt, wer in Köln lebt, wer gerne nach Köln reist, herzliche Einladung.
Ja gut, es ist nahezu ausverkauft.
Ja, also das ist irgendwie, ich kann mir den Saal nicht vorstellen oder ich kann mir die Halle nicht vorstellen, weil du immer noch mal anbauen kannst.
Ich kenn's.
Ja.
Du hast normalerweise diese enge Arena, du kannst aber theoretisch, kannst du noch ein bisschen... Kannst
da hier noch einen Stuhl
und
da noch einen
genau, Stuhl. Ja, genau, dann noch eine Reihe und dann noch eine Tribüne.
Wahrscheinlich wird keiner weggeschickt. Ne? Nein, also auch für Kurzentschlossene finden wir noch ein Stühlchen.
Finden wir noch ein Stühlchen, genau.
So, jetzt gibt's aber 2 Karten zu gewinnen. für, was wollen wir ausloben? Letzte Woche haben wir gesagt, beste Begründung, wollen wir da dabei bleiben? Möchtest du, Dani, möchtest du die Entscheidung treffen? Ich würde es dir in deine Hand geben.
Ja, würde ich auch sagen.
Ich?
Ja, du liest dir das durch und was dir gefällt, da sagst du einfach, wer die Karten bekommt.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gemeinde, überzeugen Sie Dani, warum bist du, sind Sie die Richtige für die letzten zwei Tickets für die Glanzparade live on stage in Köln? In den Chat bitte, Dani guckt sich das an und wir werden unmittelbar nach einer kurzen Pause den Sieger dieser zwei Tickets verkünden.
Darf ich noch eine Frage
stellen?
Bitte? Dani entscheidet das. Ist sie jetzt auch Säulenchefin der Glanzparade?
Sie ist jetzt erstmal Säulenchefin des Gewinnspiels.
Ah, okay.
Das ist gut.
Interimschefin.
Kurze Pause, gleich sind wir wieder da.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Da, guck. Da steht er.
Er ist der Timo. Im Dienste des Herrn, das muss man sagen, im Auftrag Ihrer Majestät. Die Briten wollen auch eine Glanzparade. Der Chef der Säule ist auf Auslandsbesuch. The Globe Parade. The Globe Parade. Übrigens, ich habe ganz kurz Post bekommen.
Ja?
St. Pauli 6 spielt in der Kreisliga 7 und ist auf Tabellenplatz 4.
Ja.
Haben wir das auch
noch? Ist doch gut.
Hier wird ja alles vielen Dank an auf sehr aufmerksamen Zuschauer
gut.
Dietmar.
Gut. Ja. So, jetzt gehen die zwei Tickets raus. Die gehen jetzt raus. Dani, lass die Würfel fliegen. Also was war in der engeren Auswahl?
Also wir hatten mehrere, also es waren ganz tolle Kommentare tatsächlich. Da kann man sich auch echt schwer entscheiden.
Ja.
Aber wir haben uns ja besprochen, also das habe ich nicht nur alleine gemacht. Wir hatten einmal, wo war der gute...
Du kannst ja schon mal, Wolfi, du kannst schon mal sagen...
Die Frage ist nicht, ob ich bereit für Köln bin, sondern ist Köln bereit für mich?
Finde ich gut.
Finde ich gut.
Also
find
das ist
gut.
Eine sehr breitbeinige...
Ja, gut, das ist so wie Clint Eastwood. Ja,
breitschuldrig.
Würde heute zu meinem Hoodie passen.
Ja, ja, das stimmt.
Ja.
Die größten Westernhelden.
Ja.
Okay. Den fandet ihr ganz gut.
Ja.
Ich fand tatsächlich, ich hätte gerne die Tickets, weil ich sehr gerne als junge Familie nach Köln fahren möchte und mit den zwei Legenden wäre es einfach ein rundes Wochenende.
Das
fand ich, dafür haben wir uns eigentlich entschieden.
Ja.
Aber es hat leider jemand übertroffen. Und zwar, hi Dani, ich bin Jonas. Ich halte mich kurz, ich will mit Papa hin. Der wird sich freuen und hätte gern einen tollen Tag. Grüße. Das ist der Jonas Rommel.
Wie alt?
Das weiß ich nicht.
Das Alter
Jonas, nicht. Wie alt bist du denn?
Er hat hier Live-Chat gemacht. Ja.
Der Jonas mit seinem Vater oder die junge Familie?
Ihr dürft entscheiden.
Nee, das entscheidest du.
Weißt du, was wir machen?
Was?
Ich entscheide.
Du entscheidest?
Beide kommen.
Boah. Beide kommen?
Beide kommen.
Oh. Okay.
Also, beide kommen.
Vier Karten. Batsch.
Beide kommen. Vier Karten. Beide kommen.
Wahnsinn. Also Wolfi, du hast das Ding
unabgesprochen,
hier so
beide kommen.
Einfach rausgehauen.
Jawohl.
Ich meine, ihr beide wart ja eben im Auswahlungsausschuss.
Auswahlungsausschuss. Geh auch sofort auf dein Zimmer und lern.
Auswahlverfahrensausschuss.
Auswahlungsausschuss waren wir.
Jonas ist gar nicht so jung, wie wir dachten, 29, aber er will mit seinem Papa hin.
Ja, das ist super süß. Das machen wir. Also, Jonas kommt mit seinem Papa, die junge Familie macht einen Ausflug nach Köln und kommt dorthin. Was wir brauchen von euch sind Name. Wir brauchen eigentlich nur die zwei Namen. Bezug nehmend auf unser Gewinnspiel an die eingeblendete E-Mail-Adresse.
Wir haben den Namen vom zweiten,
ja,
wie heißt? Gesagt, vom ersten, das war der Donter48.
Donter48. Glanzparade.show@sky.de. Donter48 und Jonas.
Na? Jonas Rommel.
Jonas Rommel. Gut, freuen wir uns.
Samstag. Das habe ich eben gerade nur aufgeschnappt, der gesagt hat, da muss ich im kleinen Köln auf euch warten. Das hat mir gut gefallen, muss ich sagen.
Kleinen Köln machen wir natürlich nicht. Danach ist Schluss. Aber da lassen wir uns gut gehen. Das wird ein schöner Abend. Da freue ich mich sehr.
Auch, ja. Ja.
So, Thomas. Ja. Dortmund. Dortmund haben wir noch schwer gefordert von der Community. Was ist mit Dortmund? Welchen Teil, lassen wir so einfliegen, welchen Teil von Borussia Dortmund verstehe ich nicht?
Ich finde, das Problem für Borussia Dortmund ist mittlerweile, dass du nach der Klopp-Ära gesagt hast, die müssen sich ein bisschen finden. Dann warst du ein-, zweimal in der Nähe des Titels unter Favre. Unter Tuchel hast du den Pokal gewonnen. Dann unter Terzic vorletztes Jahr im Champions-League-Finale. Also es gibt immer wieder ein paar Highlights.
Ja.
Aber du hast immer wieder auch Dinge verspielt, gerade national,
ja,
weil du nach großen Siegen, nach zwei, drei Spielen am Stück drauf wetten konntest, da kommt ein Spiel, ja, wo du gar nicht weißt, mit welcher Lethargie diese Mannschaft von Hochbegabten diese Chance wegwirft.
Ja.
Und die schlimme Entwicklung für Borussia Dortmund ist, dass mit dem für mich besseren Kader jetzt als im letzten Jahr eigentlich, ja, noch, du darauf zählen kannst, dass es diesmal nicht nach vier oder fünf Spielen kommt, sondern eigentlich jedes zweite oder dritte Spiel.
Es ist
in dem Sieg gegen Celtic Glasgow, dem 7-1 am Dienstagabend, ja, lag schon der Anflug einer Niederlage in der alten Försterei.
Das ist auch ein schöner philosophischer Satz.
Ja, ist so.
Finde ich, ja? Ja?
Schnitt.
Schnitt. Gut. Wirklich ein sehr schöner Satz.
Und der Kicker hat mal geschrieben...
Sehr wahrer Satz.
Ja, der Kicker hat mal geschrieben, die Sphinx vom Borsigplatz. Das ist erst zwei oder drei Jahre her und da ist was dran.
Das meine ich ja. Das ist eine Problematik, die ja kaderunabhängig existiert.
Genau.
Du hast eine Mannschaft in den letzten Jahren von Borussia Dortmund, die wahnsinnige Spitzen zeigt. Also... wahnsinnig, auch im Sinne von nicht nachvollziehbare Spitzen, aber noch wahnsinnigere Täler hat.
Ja.
Ist es am Ende, das ist ja auch eine Diskussion, die man häufig führt, keine rhetorische Frage, sondern einfach in den Raum gestellt, ist es am Ende dann vielleicht doch eine Qualitätsfrage?
Hat ja auch was tatsächlich mit Mentalität zu tun.
Ich verstehe die Ansprüche,
ja,
aber kann der Kader... Hält der Kader Schritt mit den Ansprüchen, die dieser Club hat?
Von der individuellen Klasse, fußballerisch würde ich sagen, ja. Aber es ist auch eine Leistung, diese Qualität zumindest in 90% der Spiele auf den Platz zu bringen.
Ja.
Deshalb sind oft auch Abwehrspieler, wo wir sagen, boah, der kann aber gar nicht so richtig gut kicken, die aber jede Woche eine 3 bekommen in der Bewertung.
Ja.
Das ist eine enorme Qualität für eine Mannschaft.
Ja.
Und wenn ich sehe, dass am Wochenende bei Union der viel gescholtene Julian Brandt eigentlich der auffälligste und mit der besten Mentalität war,
ja,
dann sagt das vielleicht auch schon einiges. Weil über Julian Brandt haben wir immer gesagt, der hat eigentlich alles, aber der taucht einfach mal 40 Minuten komplett in einem Spiel ab. Und was mir ja nicht leicht fällt, weil ich sage, ich bin jetzt kein Bayern-Fan, aber was die in den 11 Jahren gespielt haben, Woche für Woche abzuliefern, immer mit derselben Gier, obwohl, ja, sie so viel gewonnen hatten,
genau,
das fehlt leider, ja, Borussia Dortmund oft. Und vielleicht ist da insgesamt so eine Wohlfühloase auch entstanden, dass man so irgendwie sagt, na ja, da hat mal ein, guck mal, Jude Bellingham, da hieß es in der Mannschaft, ja, der ist immer nur am Motzen. Mats Hummels, oh boah, der ist immer nur am Meckern und sowas. Aber vielleicht brauchst du solche Charaktere, die darauf hinweisen. Und dann hast du ja teilweise auch, Kehl wollte andere Spieler als letztes Jahr, vielleicht Watzke, jetzt hast du Mislintat da. Das ist auch nicht immer so einfach. Ich habe so das Gefühl, da ist so etwas entstanden, naja, wir sind immer unter den Top 4 und dann setzen wir ab und zu, wie du es gerade gesagt, ein Highlight. Aber dass es da auch mal richtig knallt und eine Leistungskultur eingeführt wird, das ist mir zu wenig.
Aber ist es nicht vielleicht einfach nur ein Kader, der nur dafür reicht, um die Top 4 zu spielen, der im Optimalfall dafür reichen kann, ein Champions-League-Finale zu erreichen, vielleicht sogar ein Champions-League-Finale zu gewinnen, vielleicht mal Pokalsieger zu werden, aber der eben nicht ausreicht, um über 34 Spieltage in allen Wettbewerben zu performen.
Also der Kader, der jetzt da ist, hat mit Guirassy einen Spieler an der Schwelle zur Weltklasse,
ja,
wie ich finde.
Ja.
Er hat Tempo mit Adeyemi zum Beispiel, der leider verletzt ist. Er hat mit Pascal Groß...
Darf ich kurz reingrätschen?
Ja.
Weil bei Guirassy gebe ich dir zu 100% recht. Aber die stehen ja in einem absoluten Abhängigkeitsverhältnis zu Guirassy.
Ja.
Die müssen ja in Watte packen. Der darf ja eigentlich nicht mehr alleine vor die Tür. Ja, okay. Weil wenn dem was passiert, haben die keinen Mittelstürmer.
Ja, aber da musst du ja dann sagen, die Bayern haben auch Harry Kane, wenn der sich verletzt. Also okay. Das sind halt Ausnahmespieler.
Okay.
Okay. Ne?
Okay.
Du hast, finde ich, auch im Mittelfeld mit Pascal Groß einen guten Mann geholt, weil das ist absolut. Ja ein Mentalitätsspieler. Der absolut. Wirkt aber im Moment jetzt gerade auch, da, das habe ich heute auch irgendwo gelesen, ein bisschen überspielt. Ja, würde ich auch sagen. Und die haben eigentlich hinten mit Anton einen guten Verteidiger gekauft. Sie haben mit Schlotterbeck einen, den wir gelobt haben nach der Europameisterschaft, der jetzt auch wieder total neben den Schuhen steht.
Nochmal, das ist eine Top-Mannschaft, ja. Die zusammen ja. haben. Aber ist sie gut genug, um ganz oben mitzuspielen?
Also sie müsste gut genug sein, um auf bis zum Spieltag 25 oben zumindest in Schlagdistanz zu sein. Und ich habe das Gefühl, es tut mir leid, dass ich das sagen muss, weil ich habe große Sympathie für Borussia Dortmund. Mir ist das am Ende des Tages trotzdem zu viel Wohlfühloase.
Ja, naja. Glaubst du jetzt, einfach mal hypothetisch, ne? Glaubst du, dass ein Trainer wie Jürgen Klopp noch mal ein anderes Level erreichen könnte mit dem Verein?
Also ich will jetzt gar nichts dazu sagen, weil ich nicht glaube, dass Jürgen Klopp jetzt
nein, nach Dortmund zurückkommt. Nein, nein, ein Trainer wie?
Ich glaube, Jürgen der Verein Klopp. Lag damals in einer anderen Situation. Die kamen gefühlt von der Intensivstation.
Nagel nicht auf den Namen nach.
Nein,
nimm Pep Guardiola vor.
Nein, der ganze Club hatte eine andere Gier.
Ja.
Die kamen nach 2002, ja. Danach war ja fast Vollinsolvenz.
Ja.
Und dann gab es ganz biedere Jahre, wo schon der Einzug ins Pokalfinale gefeiert wurde wie eine Meisterschaft. Und dann hat sie einer wachgeküsst. Und der ganze Club hatte angefangen von Aki Watzke, die hatten Gier, die hatten Lust, die Bayern zu ärgern, die wollten was erreichen. Und das sehe ich gerade im Moment nicht mehr so.
Ich finde schon, dass sie, also zumindest von den handelnden Personen her, eine extreme Gier ausstrahlen.
Für mich nicht. Für mich ist das so, Aki Watzke hat dann irgendwann gesagt, wir sind der zweite Leuchtturm neben den Bayern. Man hat sich so ein bisschen eingerichtet, wir sind die Nummer zwei in Deutschland, für meine Begriffe.
Ja, aber sie sind ja drauf und dran, diesen Status als Nummer zwei zu verlieren.
Ja, aber vielleicht war das in diesen Jahren ein bisschen zu wenig. Mir fehlt der absolute Hunger zu sagen, hey, wir wollen jetzt auch mal Meister werden. Natürlich, wenn die Bayern ihre Möglichkeiten ausschöpfen, werden die Bayern immer Meister. Das ist einfach so.
Ja.
Aber das, was Leverkusen letztes Jahr gespielt hat, das...
Und das ist ja auch das fragt sich Minzlaff in Leipzig. Warum kann Leverkusen so eine Saison spielen? Warum gelingt uns das nicht?
Ja.
Budget vergleichbar. So.
Genau.
Das fragen sich in Dortmund auch.
Und Dortmund wäre ja fast Meister
gewesen. So
wenn Haller den Elfer reinschießt, werden sie es wahrscheinlich auch. Ja. Trotzdem darfst du ja konstatieren, wenn du jetzt über 6-7 Jahre immer eigentlich gefühlt, wir wollen oben mitspielen und hattest ja 2-3 Mal die Chance, was zu holen.
Ja.
Wenn es dann nicht klappt, was ist das Ding? Kannst du jetzt natürlich sagen, die Bayern haben einen Umsatz, glaube ich, von 900 Millionen und Dortmund 470 Millionen.
Genau.
Am Ende gewinnt dann Geld doch Titel. Ja, das akzeptiere ich auch als Ding.
Ja.
Und Leverkusen hatte letztes Jahr vielleicht einen sensationellen Lauf.
Ja.
Aber das, was ich so am Dortmund wirklich wahnsinnig, wo du selbst als HSV-Fan damals gesagt hast, boah, da kann man sich ja drin verlieben in das, wie die gebrannt haben, diese Gier. Die, sagen wir mal, selbst ein Großkreuz oder sowas.
Ja.
Da hast du ja gemerkt, wenn er auf den Platz kam, der wollte die Eckfahne am besten
wegbeißen. Messer zwischen
genau.
Zähnen, ja.
Und das sehe ich bei einer qualitativ wahrscheinlich sogar besseren Mannschaft als damals. Das sehe ich nicht unbedingt.
Ja, das stimmt.
Das ist
also ich rede jetzt aber bei Gier von den handelnden Personen.
Ja, natürlich.
Ich finde, Nuri Sahin strahlt es aus, eigentlich.
Ja, klar, aber vielleicht können sie es nicht.
Trust the process.
Ja.
Kann man jetzt drüber diskutieren. Aki Watzke, sowieso. Also Matthias Sammer.
Bei dem finde ich es, bei Aki Watzke, ich fand das super, wie der auch mal, wie der auch einfach mal keinen Schiss hatte, sich mit den Bayern anzulegen oder sowas. Ich finde, das ist alles so ein bisschen gesetzter geworden. Er hat ja jetzt auch ein paar Ämter und sowas. Also für mich, da sind wir jetzt anderer Meinung, für mich strahlt der Club im Moment nicht diese absolute Gier aus.
Ja, es geht, en gros gebe ich dir recht, aber was die handelnden Personen betrifft, also im Fußball sehe ich es nicht, das ist so, also diese absolute Gier. Also ich war bass erstaunt über das, was sie gegen Celtic gespielt haben oder zu leisten imstande sind, wo du halt sagst, also die Frage ist ja immer dieselbe. Warum nicht über 34 Spieltage? Vielleicht hätte sich Grundlegendes verändert, wenn die damals Mainz geschlagen hätten und deutscher Meister geworden wären.
Kann sein.
Vielleicht hätte sich mit Sicherheit Grundlegendes verändert, wenn sie im vergangenen Jahr die Champions League gewonnen hätten.
Natürlich.
Also das mit Sicherheit.
Ja.
So, die Frage ist, was kriegt Dortmund für eine Saison? Es geht darum, wahrscheinlich Vierter zu werden und sich für die Champions League zu qualifizieren. Und ansonsten, also vielleicht ist es auch das, also dass sie einfach früh feststellen, Der Weg nach ganz oben wird zu weit sein. Wir konzentrieren uns wieder auf die Pokalwettbewerbe.
Ja, und vielleicht gewinnen sie auch mal wieder einen DFB-Pokal. Und letztes Jahr ins Champions-League-Finale zu kommen, war eine Wahnsinnsleistung.
Ja.
Auch von Edin Terzic mit der Mannschaft, die meiner Meinung nach nicht so gut war wie der Kader, den sie dieses Jahr zur Verfügung haben. Ne?
Ja. Gut. Was haben wir noch an Themen?
Bochum, ganz kurz, wie findest du es, dass sie an Peter Zeidler festhalten? Also Lettau hat das, finde ich, ganz gut. Er hat gesagt, ich mache das jetzt ein einziges Mal, da brauchen sie mich gar nicht mehr zu fragen. Der ist für die Länderspielpause und für die nächsten Wochen unser Trainer. Ich rüttel nicht daran. Der weiß natürlich auch, wenn sie noch dreimal verlieren, da brauchst du jetzt keine Garantie, bis Saisonende auszusprechen. Ja. Was man so hört aus der Kabine, kommt Zeidler bei den Spielern ganz gut an.
Ja.
Sie sind ja gewohnt, sie sind der erste Bundesligist, der zum dritten Mal hintereinander mit 6 Spielen ohne Sieg gestartet ist, am Stück. Sie haben es die letzten beiden Male geschafft.
Ja.
Aber ich finde, sie haben leider relativ wenig von dieser Relegationswunder-Euphorie mitnehmen können.
Ja, natürlich, weil ihnen auch 2-3 Leute
weggebrochen sind.
Klar. Weggebrochen sind. Mhm. Da ist halt auch vieles passiert da oder muss passieren unter wirtschaftlichen Zwängen. Mhm. Da kann halt Bochum nicht aus seiner Haut.
Aber mit Kiel und St. Pauli müssen sie schon mithalten können,
ja,
zum Beispiel.
Ja.
Weil sie da auch finanziell auf jeden Fall jetzt im vierten Jahr Bundesliga mithalten können.
Ich glaube, das ist auch die große Bochumer Chance. Also es bringt jetzt eigentlich nichts, wenn du von dem Trainer überzeugt bist und ihn nach 6 Spieltagen wechselst. Ja. Es ist dann auch fehlgeleitet.
Vertrag bis 26, glaube ich auch. Das ist ja dann noch irgendwann eine finanzielle Sache. Leitsch steht auch noch auf der
Payroll. Wer?
Der Thomas Leitsch.
Ja.
Der sie ja gerettet hat spektakulär vor 2 Jahren. Ne?
Also das hätte für mich was sehr Aktionistisches. Hm. Weil auch ein Neuer hat ja erstmal nur das zur Verfügung. Also lass doch den, wenn du in die Mannschaft reinhörst und bist überzeugt, dass das Zusammenspiel Mannschaft, Trainer noch passt. Hm. Also warum?
Ja, klar.
Aber warum sollst du das jetzt auseinanderdividieren? Die müssen halt irgendwie in die Punkte. Ne?
Das genau. Ist halt. Fahren wir gerade noch 30 Kilometer weiter. Gelsenkirchen-Bur. Hast du von dem Neuen schon mal was gehört?
Noch nie.
Käse von Wondere.
Noch nie.
UEFA Cup gewonnen
mit Feyenoord. Das ist irgendwie so typisch Schalke, ne? Du hörst, sie reden über Raoul, sie reden mit Raoul, es wird Kees van Wonderen. Ich will dem Mann nichts, aber.
Ist mit Heerenveen, glaube ich, 11. geworden und ist mit den Go-Ahead Eagles aufgestiegen in die Ehrendivisie. Mhm. Hat heute bei der Pressekonferenz gesagt, sein schönster Erfolg war der Sieg im Finale gegen Schwarz-Gelb mit Feyenoord Rotterdam als Spieler. Da hat er natürlich mal Punkte gemacht in der Schalke-Fangemeinde.
Applaus.
War ja auch fünffacher Nationalspieler. Ich bin bei dir. Ich weiß nicht, also Ben Manga ist ja jetzt der starke Mann.
Ja.
Er hat jemanden geholt, mit dem er glaubt, den kann er wahrscheinlich auch ein bisschen formen. Aber eins ist ganz klar. Schalke ist im Moment einer der größten Schleudersitze im ganzen deutschen Fußball. Ja. Was ein Trainer da im Moment alles schultern muss, das ist Wahnsinn. Und ich glaube, Raoul, der hat gedacht, um Gottes Willen, ich mache mir ja nicht auf der ersten, das erdrückt einen ja fast, was du als Trainer da gerade machen musst.
Also bei Raoul, dass Raoul nicht Trainer auf Schalke wird im Moment, steht für mich außer Frage. Ja. Aber ein Trainer, eine Trainerpersönlichkeit wie Raoul würde halt zumindest mal den Effekt herstellen, dass die Mannschaft auch dem Trainer was zeigen will. Dass die Spieler dem Trainer was das zeigen wollen.
Ja.
Und diesen kurzfristigen Effekt hattest du ja jetzt schon in der Zwischenphase mit den 4 Punkten jetzt in der Interimsphase, exakt. Man kann nicht wirklich was Seriöses, was Substanzielles dazu sagen, weil keiner weiß, also die wenigsten kennen den Trainer.
Ich glaube,
Manga wird sich mit dem beschäftigt haben, idealerweise hat er das getan.
Aber ich glaube, für die Größe, die Schalke hat, als Verein eigentlich, ist es im Moment, glaube ich, nicht mehr so, dass die renommierten Trainer die Bude einrennen. Natürlich, wenn du Schalke irgendwann wieder hochführst, dann bauen sie dir ein kurzzeitiges Denkmal, das ist ja gar keine Frage.
Ja.
Aber die Voraussetzungen sind echt nicht einfach.
Das war eine Zeit lang, also da haben wir ja auch schon in dem Genre gearbeitet, ne? Da war Schalke, war die Herausforderung. Einmal mit Schalke deutscher Meister werden, dann hast du alles erreicht. Ja. Also ich erinnere mich noch, wie mir Felix Magath vorschwärmte davon. Und alle so an die Tür klopften, auch Ralf Rangnick und so. Mhm. Alle gesagt haben, ey, hier musst du einmal.
Ich war 2001 im Parkstadion, Meister der Herzen. Also das, was eine Wucht. Übrigens, ganz kurz nur, das meine ich ehrlich, das finde ich sehr traurig, weil wir über Holländer gerade sprechen. Johan Neeskens heute verstorben. Ich meine, die Jüngeren werden ihn nicht mehr kennen, aber als die Elftal 74 und 78 im WM-Finale war, der zweite Johan neben dem überragenden Johan Cruyff, nur 73 Jahre Johan Neeskens, mit Ajax Landesmeisterpokal gewonnen, also damals Champions League mit Barcelona. Und ich habe ihn mal mit Udo Lattek zusammen getroffen in Barcelona. Also wenn Johan Neeskens über Fußball erzählt hat,
stehst du stramm, ne?
Sprach sehr gut Deutsch auch, so hat in Deutschland auch mal trainiert, war ein unfassbar sympathischer, und wenn du ihn noch selber spielen gesehen hast mit diesem harten Schuss, der hat ja Elfmeter, hat im Finale gegen Sepp Maier nach einer Minute in den Elfer reingeschossen, finde ich schon traurig. Also 73 ist ja dann auch kein Alter, ne?
Ja, ist so. Ist so. Ja, leider.
Ruhe in Frieden, Johan.
Ja. Der Hamburger Sportverein hat am Wochenende
in Düsseldorf 3-0 gewonnen.
Großer Sieg.
Robert Glatzel hat gesagt, ein Statement-Sieg.
Ja.
Steffen Baumgart hat gesagt, es war deutlich knapper, als es das Ergebnis aussagt. Zur Wahrheit gehört, Fortuna hatte auch einige gute Torgelegenheiten. Aber ich habe ja letzte Woche zu dir hier gesagt, sie gewinnen das Spiel in Düsseldorf. Ich hatte irgendein gutes Gefühl. Was mir gut gefallen hat, dass sie nach hinten gearbeitet haben, mit einer Gier, diesen Vorsprung verteidigen zu wollen.
Ja.
Jetzt musst du nachlegen.
So, also da liegt offensichtlich ein neues Wetter auf.
Ja.
Kommt die Pause zum falschen Zeitpunkt möglicherweise?
Ja, aber gut, vielleicht kannst du auch noch mal ein paar Sachen. Jetzt hat er gestern Elf Hadli nach hinten gezogen. Ich bin jetzt zu Hause gegen Magdeburg, die ja auch oben dabei sind. Nächstes Spitzenspiel.
Apropos, ne? Hier die Handspielnummer.
Ja, irre, ne? Also Magdeburg führt das unglaublich. Ja. Dass das zweimal in einem Spiel passiert, ne? Unglaublich. Dani, da hat jemand gedacht, der hätte schon gepfiffen, der Schiedsrichter. Und dann hat der Spieler den Ball in die Hand genommen. Es gab 11 Meter. Aber auf beiden Seiten.
Das ist der Wahnsinn.
Das wäre dir nicht passiert, ne?
Natürlich nicht.
Weil sie macht dir die Ansagen hier bei uns, Dani.
Ja. Ja. Haben wir noch einen Wagner der Woche?
Wir haben noch einen Wagner der Woche.
Wir sind fast schon...
Ja klar, danke, dass du daran gedacht hast.
Ja, was soll ich sagen.
Wagner der Woche, bitte.
Der Wagner der Woche.
Ich habe mich für Kostas Runjajić entschieden.
Ja.
Ja, früher Trainer bei Darmstadt 98, bei 60 München, bei Kaiserslautern. War immer ein Trainer, wo man gesagt hat, der spielt einen attraktiven Fußball. Mit Lautern fast mal in die erste Bundesliga nochmal aufgestiegen.
Stimmt, erinnere mich.
Und ist dann völlig vom Radar verschwunden. Man musste den fast schon googeln. Hat in Polen gute Arbeit geleistet, ist Pokalsieger geworden. Aber Polen, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, ist die polnische Extraklasa. Ja. Ist jetzt nicht da, wo du direkt hinguckst bei den Ergebnissen.
Ja.
Und jetzt mischt er mit Udinese Calcio so ein bisschen die Serie A auf. Sind, glaube ich, Dritter. Hat einen super Saisonstart hingelegt. Nachfolger von Fabio Cannavaro, der sie gerettet hat am letzten Spieltag.
Ja.
Und ich habe das jetzt deshalb einfach mal genommen, weil man da sagen muss, gute Arbeit auch im Verborgenen, die kann sich dann doch lohnen. Dann holt dich da irgendeiner in die Serie A. Ist doch toll mit Udinese.
Ja, aber das ist das Schöne an dir.
Ja? Ne?
Also das ist ja, du hast da immer noch den Blick für die Welt.
Ja.
Thomas Wagner mit Sport aus aller Welt.
Ja.
Heute in der Kategorie, was macht eigentlich Kostas Runjajić?
Ja.
Er mischt die Serie A auf.
Gut.
Ne? Wenn man genau hinguckt. Also ich habe mit ihm zu tun gehabt, als er Trainer beim FCK war.
Ja.
Großer Taktiker.
Ja, genau. Hat auch einen schönen Spielstil spielen lassen.
Ja, er hat ein Buch geschrieben, glaube ich auch.
Oh, das weiß ich gar nicht.
Ja, also er war auch so ein taktischer Hinweisgeber.
Ja.
Für, ich meine, er hat entweder er hat so einen aufsehenerregenden Essay geschrieben oder war es tatsächlich ein Buch?
Da müssen wir nochmal nachfragen.
Ja, also jedenfalls scheint eben jener Stil Udinese Calcio nicht zu schaden.
Ja. Ein Gerücht haben wir noch gehabt. Thomas Tuchel zu Manchester United.
Ja.
Wird das deiner Meinung nach passen?
Haben wir letzten Sommer schon drüber geredet.
Ja, klar. Aber die sind ja wieder schlecht gestartet. 8 Punkte, glaube ich, jetzt.
Jetzt gegen, was haben wir, Aston Villa, glaube ich?
0-0 gespielt, ja.
Ja, das ist halt alles...
Ten Hag rettet sich mit dem Pokalsieg in die neue Saison.
Ja.
Ja? Und eigentlich ist jetzt schon wieder alles ab. Also die wollen ja wenigstens mal wieder in Schlagdistanz zur Spitze eigentlich kommen. Ne?
Ja.
Also ich glaube, das mit Ten Hag, der kriegt das, glaube ich, nicht mehr
getreten. Das ist halt alles in den letzten Jahren nicht typisch Manchester United.
Genau, aber schon 10 Jahre lang.
Genau, was ist nicht typisch Manchester United? Alles, was nach Alex Ferguson kam.
Ja, ja.
Also im Grunde sind die doch immer noch in dieser...
Findungsphase.
Wirklich, in der Post-Ferguson-Phase.
Seit 11 Jahren in der Findungsphase.
Weil die haben immer eine gute Mannschaft.
Bei manchen dauert es eben länger.
Oh.
Ja, die haben immer eine gute Mannschaft. Die haben immer viel investiert. Mhm. Die haben auch immer tolle Trainer. So. Aber am Ende wird über Erfolg abgerechnet. Und da geht es nicht darum, mal einen Pokal zu gewinnen, sondern es geht... Die wollen mal wieder um die Meisterschaft mitspielen.
Und du hast halt in England das Problem, im Gegensatz zu Deutschland.
Ja.
Es wird jetzt nicht sein, dass 3 Vereine die Bayern ablöse. Aber in England hast du mit City, mit Arsenal, mit Chelsea, teilweise mit Liverpool, auch Tottenham oder sowas, hast du halt Mannschaften, die auch Kohle haben, die in diese Lücke reingestoßen sind. Und das wird nicht mehr so einfach für Man U zurückzukommen.
Und der Hauptrivale liegt
Vor der,
im eigenen Bett.
Ja, also genau. Sozusagen. Da haben sie immer gesagt, das ist eigentlich der pflegelhafte Nachbar. Dani, haben wir Schluss, oder was?
Ja, ist Schluss.
Wir haben jetzt Schluss. Feierabend.
Ja.
Also ihr, nicht ich.
Ja, aber ich finde, Dani hat das ganz hervorragend gemacht.
Wirklich.
Dani, ganz, ganz toll. Überhaupt keine Aufregung. So cool muss man mal sein.
Ja, absolut.
So gut könnte ich den Ton hier nicht bedienen.
Zwei Minuten, bevor es losging, von dem Job erfahren.
Ganz
und bravourös gelöst.
Genau. Also ich bin ja gerne hier, aber halt hinter der Kamera.
Naja, aber du hast es toll gemacht. Man
nächste
weiß
Woche
nicht.
Wieder. Nächste Woche wieder.
Ich glaube auch, dass Angebote kommen. Ich habe da schon was gehört. Dieser Abend könnte deine Welt verändern.
Wir sehen uns Samstag wieder.
Samstag?
Freue mich schon. Samstag in Köln auf der Bühne und nächsten Montag bist du auch wieder da?
Bin ich auch da, in der Clone Parade.
Ja. Also die Konstellation
sehen wir uns wieder nächsten
Montag. Timo ist da und Dani ist auch wieder da. Dann müssen wir mal gucken. Vielleicht bauen wir hier zwei Säulen hin. Wir irgendein Modell.
Säulenchef und Chefin.
Ja. So, das war die Glanzparade für diese Woche. Habt eine gute. Sportlich bleiben.
Servus.
Bis zum nächsten. Ciao.
Vom Himmel wird Sternschnuppen regnen, heute werden deine Wünsche wahr.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.